Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Ein schnelleres Schienennetz in Europa hat die EU-Kommission in dieser Woche angekündigt. Wir sprechen gleich mit einer Mobilitätsexpertin, woran entsprechende Pläne in der Vergangenheit gescheitert sind. Berichten über erste Erfolge der Reindustrialisierung in Frankreich und den Streit um Kriegsentschädigungen zwischen Deutschland und Italien 80 Jahre nach Weltkriegsende. Schnellere Zugverbindungen für Europa hat die EU-Kommission in dieser Woche für die Zukunft versprochen. Ein Aktionsplan soll dafür sorgen, dass sich bis 2040 die Reisezeiten zwischen großen Metropolen halbieren. Berlin-Kopenhagen in 4 Stunden, Madrid-Lissabon in 3 Stunden, Sofia-Athen in 6. Der Plan klingt ehrgeizig und erinnert an das Konzept der transeuropäischen Netze aus den 1990er Jahren. Doch von dem Vorhaben damals blieb vieles Stückwerk und auch jetzt kann Brüssel keinen Finanzierungsplan präsentieren. Die Mitgliedstaaten und private Investoren, so heißt es, müssten das Geld mobilisieren. Laura Porak forscht an der Universität Linz in Österreich zu den ökonomischen und politischen Hindernissen transnationaler Bahnprojekte. Sie habe ich vor der Sendung nach den Hürden für solche Vorhaben gefragt.
Ursprünglich war der Plan ja, dass die transeuropäischen Kernnetze bis 2010 fertig sind, mit eigentlich dem Hauptziel, die ökonomische Integration und auch die Personentransporte im Binnenmarkt zu verbessern. Aus unserer Sicht gibt es da 3 zentrale Probleme. Also das erste ist, dass auch schon in den 90er Jahren die Frage der Finanzierung komplett offen war und es auf EU-Ebene kaum finanziellen Support für die Umsetzung dieser transeuropäischen Netze gab. Also die EU-Kommission hat ja aktuell irgendwie Zahlen von 500 Milliarden plus in den Raum gestellt und das trifft sich eigentlich auch sehr gut mit unseren Schätzungen, die wir in den unterschiedlichen Studien, die wir dazu gemacht haben zu dem Thema, auch immer wieder gehört haben. Der nächste Punkt ist, die EU hat Fiskalregeln, die haben sich die Mitgliedstaaten selber auferlegt bei der Gründung des Binnenmarkts, um eben makroökonomische Stabilität zu gewährleisten. Aber die schränken den Handlungsspielraum von Nationalstaaten bei Staatsausgaben und damit auch bei Infrastrukturinvestitionen ein. Dann kam halt auch noch 2008, 2009, kurz bevor diese transeuropäischen Kernnetze eben umgesetzt werden sollten, die Wirtschafts- und Finanzkrise dazu. Die haben den dann eigentlich zu einem Jahrzehnt geführt, wo dann sehr wenig Fokus auf Infrastrukturausbau, sondern sehr viel auf makroökonomischer Konsolidierung lag.
Und wenn man den aktuellen Ausbau sich anschaut, gibt es da ein besonders starkes Nadelöhr bei der Umsetzung, wenn man sich die Europakarte vor Augen führt?
Es gibt so 2, würden wir sagen mal, Problemzonen. Einerseits Deutschland und andererseits Osteuropa. Besonders stark halt schon aus unserer Perspektive Deutschland, weil es mitten in Europa liegt. Und da die schlechte Infrastruktur auch den Verkehr zwischen Süd- und Nordeuropa und auch Ost- und Westeuropa behindert. Und in Deutschland sind aus unserer Perspektive hauptsächlich die Finanzierung und die langwierigen Genehmigungsverfahren die Problematik. Da spielen aus unserer Perspektive halt auch die politisch-ökonomischen Interessenslagen eine große Rolle. Also Deutschland hat ja in der Vergangenheit eine sehr starke Automobilindustrie und entsprechend wurde halt auch mehr politischer Fokus auf den Ausbau von Straßen und zum Beispiel kostenlosen Autobahnen gelegt. Es gibt halt sehr wenige andere EU-Staaten, die eine kostenlose Autobahn haben und entsprechend fließt halt das Geld dann eher in die Autobahn als jetzt in die Schieneninfrastrukturinvestitionen.
Da sprechen Sie die Verantwortung der Nationalstaaten an. Die EU-Kommission kann ja mit ihrem Aktionsplan ja keine konkreten Projekte anstoßen sozusagen, sondern allenfalls einen Rahmen vorgeben, wenn man so will. Sorgt denn so ein Rahmen überhaupt dafür, dass die Nationalstaaten dann schneller die Projekte angehen oder ist das vor allem PR für die EU-Kommission?
Es ist so eine Mischung. Natürlich ist ja die EU-Kommission jetzt auch nicht komplett unabhängig von den Nationalstaaten zu betrachten, weil jedes Gesetz, was auf EU-Ebene beschlossen wird, muss ja vom Europäischen Rat und vom Europäischen Parlament abgesegnet werden. Und da sitzen ja Vertreterinnen aus den Nationalstaaten drinnen. Natürlich gibt es da schon auch eine Art von Kompromissfindung auf europäischer Ebene. Es kann dann natürlich sein, dass dann einzelne Staaten Sachen machen, die nicht von der Mehrheit der EU-Staaten Staaten gewollt werden. Ich habe aber schon das Gefühl, dass es bei der Frage von Schieneninfrastrukturinvestitionen auch einfach wirklich sehr stark um die Frage eben von Finanzierung geht. 500 Milliarden Euro stellt man nicht einfach mal so auf.
Stichwort Finanzierung. Sie forschen ja in Österreich an der Uni Linz und die österreichischen Bundesbahnen, die sind sehr, sehr aktiv im Nachtzuggeschäft in Europa, betreiben auch eine sehr prestigeträchtige Verbindung zwischen Paris und Berlin, die vor 2 Jahren mit großem Pomp eröffnet wurde. Jetzt ist in gut 4 Wochen wieder Schluss damit, weil Frankreich die Subventionen dafür streicht, für diese Verbindung Berlin-Paris. Zeigt dieser Rückzug aus Ihrer Sicht, dass selbst symbolträchtige Projekte wie dieses wirtschaftlich kaum tragfähig sind?
Das ist eine schwierige Frage. Da gibt es unterschiedliche Aspekte, die da zusammenspielen. Also die europäische Eisenbahnpolitik besteht aus 2, ich würde sagen, Säulen dazu. Und die eine Säule ist eben die dieser transeuropäischen Netze, die quasi Infrastrukturausbaupläne bereitstellen. Die andere Säule ist die der Eisenbahnliberalisierung, die eben Wettbewerb auf der Schiene sicherstellen soll und eben auch damit eine Abschaffung dieser staatlichen Monopole bedeutet hat. Ich weiß nicht genau, ob sich die Nachtzüge tatsächlich ökonomisch auszahlen. Frankreich hat ein sehr kostspieliges Zugnetz. Es gibt in Frankreich die TGV-Verbindungen und es gibt dann noch ein anderes paralleles Zugnetz. Mhm. In Österreich und Deutschland gibt es nur ein Zugnetz. Und das eben führt dazu, dass das französische Zugsystem sehr kostspielig ist.
Sie haben das ja am Anfang des Gesprächs schon gesagt, bei diesen transeuropäischen Netzen in den 1990er Jahren, da stand ja zunächst die Integration und Vernetzung in Europa als Ziel im Vordergrund. Und später kam dann der Klimaschutz dazu. Wenn man jetzt so eine Zwischenbilanz zieht, hat die europäische Bahnpolitik bisher mehr zur Integration beigetragen aus Ihrer Perspektive oder mehr zum Klimaschutz?
Grundsätzlich ist es so, dass Schienenverkehr also ein wichtiger Verkehrstyp ist, um Güter und schwere Güter besonders zu transportieren. Und damit hat es natürlich eine zentrale Bedeutung für ökonomische Integration. So. Und jetzt eben gerade mit der grünen Transformation, der Zugverkehr ist einfach ungleich energieeffizienter und klimafreundlicher als ein Flugverkehr. Da ist auch Österreich zum Beispiel ein tolles Beispiel, weil die ÖBB produziert eben klimaneutralen Strom mit eigenen Wasserkraftwerken.
Und Integration, Vernetzung in Europa?
Das transeuropäische Netz ist ja prinzipiell nicht schlecht. Es gibt halt einfach einige Bauprojekte, die jetzt noch sehr wichtig wären, um Verbindungen zu stärken und zu verbessern. Zum Beispiel zwischen Berlin und Wien, der Erztunnel. Das soll bis 2030 circa fertig werden und die Fahrt von Berlin nach Wien dann auf ungefähr 4,5 Stunden verkürzen. Was eben genau das, was die Europäische Kommission jetzt auch gesagt hat, die Verhalbierung der Fahrzeit. Ein anderes Projekt wäre der Brenner Basistunnel, womit halt der Brenner und damit halt eine Bergpassautobahn stark entlastet werden soll.
Einschätzungen waren das von Laura Porak von der Universität Linz in Österreich. Dort forscht die Wissenschaftlerin zu den ökonomischen und politischen Hindernissen transnationaler Bahnprojekte. Frankreich 2030 heißt ein milliardenschweres Programm der Regierung von Präsident Emmanuel Macron für Zukunftsindustrien und Zurückverlagerung von Industrieproduktion nach Frankreich. Da scheint es ins Konzept zu passen, dass die Nationalversammlung gestern eine Produktionssteuer abgeschafft hat, die die Industrie seit Jahren belastet. Doch die Entscheidung wird wohl wieder rückgängig gemacht. Der klamme Staat kann auf die milliardenschweren Einnahmen aus dieser Steuer gar nicht verzichten. Der Abgeordnete, der den Antrag eingebracht hatte, spricht nun von einem Versehen. Während in Paris also politisches Chaos herrscht, präsentiert sich die Provinz widerstandsfähig. Besonders im Südosten Frankreichs und in der Bretagne scheint der Trend zur Deindustrialisierung gestoppt. Entstehen neue Jobs in der Produktion. In der 20.000 Einwohner-Kommune Vitré im Osten der Bretagne führt das zu der rekordniedrigen Arbeitslosenquote von 3,9%. Niklas Mönch über den Aufschwung in der Provinz.
Stéphane Faucheron schreitet durch die große Fertigungshalle von OK Wind, einer Firma, die Solarpaneele herstellt. Überall wird geschweißt und geschraubt. Der Mitfünfziger trägt einen Helm und Schutzschuhe. Er ist hier Produktionsleiter. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet und lebt er in der Region. Sehr gut, wie er sagt. Wir sind hier in einer kleinen Region mit einer starken, recht vielfältigen Wirtschaftskultur. Die Immobilienpreise sind deutlich geringer als in größeren Städten wie Rennes, Angers oder Le Mans. Als ich aus dem Pariser Umland hierher gezogen bin, war das überhaupt nicht vergleichbar. Hier kann man sich ein Haus kaufen, während man sich in Paris höchstens eine Zwei-Zimmer-Wohnung leisten kann. Wenn überhaupt. Louis Maurice ist der Gründer der Firma. 2012, als er einen Standort suchte, fiel die Wahl auf Vitré. Der Grund? Die vorhandene Infrastruktur und ein industriefreundliches Ökosystem. So gab es bereits eine einzugsbereite Fabrik direkt an der Autobahn. Hier gibt es einen echten Zusammenhalt unter den lokalen Industrievertretern. Wir treffen uns regelmäßig. Das ist auch politisch von der Kommune gewollt. Als sein Unternehmen zwischenzeitlich finanzielle Probleme hatte, half die Stadt mit Darlehen aus. Hier glaube man an den Erfolg der Industrie, sagt er nicht ohne Stolz. Diesen Glauben an die Industrie verkörpert Pierre Meignery. Dreimal war der konservative Minister in Paris, aber vor allem 43 Jahre Bürgermeister von Vitré. Der 86-Jährige erinnert sich noch genau an einen Titel der Lokalzeitung Ouest-France 1978. Hohe Arbeitslosigkeit, kulturelles Niemandsland, Vitré und sein Umland sind dem Untergang geweiht, zitiert Meignery das Blatt. Seitdem ist viel passiert. Die Strategie zur Veränderung damals ist noch heute der Schlüssel zum Erfolg. Bürokratieabbau, finanzielle Anreize und eine gute Infrastruktur. Erstens, wir sichern Flächen für die Industrie, insbesondere in der Nähe der Autobahn. Zweitens, wir haben immer sofort nutzbare Industriegebäude zur Verfügung. Drittens, wir handeln schnell. Außerdem ist die Unternehmensbesteuerung 25-30% niedriger als der Durchschnitt. Wir bieten auch günstigen Wohnraum, Sport- und Kulturangebote für Familien, haben eine Verkehrsanbindung und so weiter. Er setzte sich auch dafür ein, dass der TGV, der Schnellzug aus Paris, zweimal am Tag in Vitré hält. Die Hauptstadt ist so nur 1,5 Stunden entfernt. Heute arbeiten 40% der Erwerbstätigen in Vitré in der Industrie. Viele Branchen sind hier vertreten, von der Automobil- über die Pharma- und die Verteidigungsindustrie bis hin zur Agrarwirtschaft, dem größten Arbeitgeber in der Region. Um Krisen abfedern zu können, setzt die Kommune auf Diversifizierung. Viele andere Regionen in Frankreich waren von einer Industrie abhängig, zum Beispiel Nordfrankreich von der Kohle. Mit dem Niedergang der Kohle waren dann auf einen Schlag die Einwohner ganzer Landstriche arbeitslos. Das will man hier vermeiden. Denn eine hohe Arbeitslosigkeit ist der Nährboden für den rechtsextremen Rassemblement National. Ex-Bürgermeister Pierre Meignery. Zweimal wurde ich bei Veranstaltungen angeschnauzt. Herr Bürgermeister, warum akzeptieren Sie so viele Afrikaner hier? Daraufhin habe ich entschieden, ein Diversitätsfest ins Leben zu rufen. Die Leute müssen sich verstehen und kennenlernen. Mit dieser Wertschätzung leben heute 52 verschiedene Nationalitäten in Vitré. Das brauchen wir auch, gerade in der Agrarwirtschaft.
Das politische und wirtschaftliche Erfolgsgeheimnis von Vitré im Osten der Bretagne. Eine Reportage war das von Niklas Mönch. Mit der Absicht zu töten kamen deutsche SS-Soldaten im Herbst 1944 nach Marzabotto. 5 Tage dauerte das Massaker in der Emilia-Romagna. Die Bilanz: 770 getötete Frauen, Kinder und ältere Männer. Ein Rachefeldzug gegen die Zivilbevölkerung als Vergeltung für Überfälle einer Partisanengruppe. Wie lässt sich eines der schwersten deutschen Kriegsverbrechen in Italien aufarbeiten? Juristisch, moralisch, politisch? Ich verneige mich vor den Toten. Im Namen meines Landes bitte ich Sie heute um Vergebung, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr bei einem Besuch in der Region.
Mi inchino dinanzi ai morti e a nome del mio paese oggi vi chiedo perdono.
Neben der Politik beschäftigt sich auch die Justiz mit dem Thema. Ein Gericht in Bologna hat nun in zweiter Instanz entschieden, dass Deutschland rund 50 Millionen Euro Entschädigungen an die Familien der Opfer zahlen soll. Die Bundesrepublik lehnt solche Zahlungen grundsätzlich ab und beruft sich auf die völkerrechtliche Immunität des Staates und bilaterale Vereinbarungen mit Italien. Eine Lösung ist auch 80 Jahre nach Kriegsende nicht in Sicht. Lisa Weiß über die schwierige Suche nach Gerechtigkeit in Italien.
Es ist der frühe Morgen des 29. September 1944. In den Bergen um den Monte Sole in der Nähe der kleinen Stadt Marzabotto in der Emilia-Romagna steht die 16. SS-Panzergrenadierdivision. Die Deutschen sollen die italienischen Partisanen bekämpfen. Doch die finden sie nicht. Stattdessen verüben sie ein tagelanges Massaker an der Zivilbevölkerung. 770 Menschen werden erschossen oder mit Handgranaten getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Der Partisan Adelmo Benini musste damals von den Bergen aus mit ansehen, wie seine Frau und die beiden Töchter getötet wurden. Jahre später erzählt er davon.
Ich habe es geschafft, meine Frau zu finden, mit beiden Mädchen im Arm. Ich habe gesehen, dass meine Frau eine Kugel im Kopf hatte. Dem größeren Kind, Maria Benini, 5 Jahre alt, hingen die Eingeweide aus dem Körper. Giovanna Benini, 2 Jahre alt, hatte keinen Kopf mehr.
Das sogenannte Massaker von Marzabotto ist eines der großen deutschen Kriegsverbrechen in Italien. Und wirklich abgeschlossen ist die Aufarbeitung bis heute nicht. Erst vor kurzem hat ein Gericht in Bologna den deutschen Staat in zweiter Instanz dazu verurteilt, 50 Millionen Euro Entschädigung an die Familien der Opfer zu bezahlen. Allerdings, Deutschland kann und wird vermutlich einfach keinen Cent dieser Entschädigung an die Familien auszahlen. Und das auch noch ganz legal. Klingt jetzt erstmal paradox. Das gibt selbst Geschichtswissenschaftler Lutz Klinkhammer vom Deutschen Historischen Institut in Rom zu und erklärt, um das alles zu verstehen, muss man zurück in die 60er Jahre. Da hat die Bundesregierung ein Wiedergutmachungsabkommen mit Italien abgeschlossen. Also pauschal 40 Millionen Mark Entschädigung an Italien gezahlt, die der Staat dann verteilen sollte.
Es wurden allerdings lediglich Personen entschädigt oder Hinterbliebene, die in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern inhaftiert oder gestorben sind. Zivile Opfer, die im Umfeld von militärischen Aktionen ums Leben kamen, galten als Kollateralschäden des Krieges.
Das heißt, die Überlebenden von Marzabotto, die sahen keine müde Mark. Für Deutschland und auch für deutsche Gerichte war die Sache erledigt. Man hatte ja die vereinbarte Summe gezahlt. Viele italienische NS-Opfer haben daher Deutschland vor italienischen Gerichten verklagt. Und Deutschland? Deutschland hat sich auf die sogenannte Staatenimmunität berufen. Das ist ein völkerrechtliches Prinzip, das besagt, ein Staat kann nicht vor den Gerichten eines anderen Staats verklagt werden. Erst Mario Draghi hat dann als italienischer Ministerpräsident im Jahr 2022 den gordischen Knoten durchschlagen, erzählt Lutz Klinkhammer. Und gesagt, dann zahlt Italien eben diese Entschädigungen für die deutschen Kriegsverbrechen. Italien hat also einen Fonds mit 61 Millionen Euro für die Entschädigung der Opfer aufgelegt.
Allerdings, wer darauf zugreifen darf, bestimmen erstmal die Gerichte. Also jeder Geschädigte musste erstmal individuell klagen vor italienischen Gerichten, diese Klage auch gewinnen.
Und wer gewinnt, wie die Familien der Marzabotto-Opfer, der bekommt dann eine Entschädigung. In der Theorie. In der Praxis ist bisher so gut wie gar nichts ausgezahlt worden. Wohl, weil die 61 Millionen Euro angesichts der vielen Massaker der Wehrmacht in Italien nie und nimmer ausreichen dürften, vermutet Lutz Klinkhammer. Also alles wieder auf Anfang? Lutz Klinkhammer sagt, nicht ganz. Deutschland habe mittlerweile einen Zukunftsfonds eingerichtet. Keine Entschädigungen für Opferfamilien, aber Geld für Projekte, die zum Beispiel an Opfer von Massakern oder Militärgefangene erinnern. Aus seiner Sicht eine gute Idee.
Auch 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht das Thema Reparationen und Entschädigungen von Deutschland in mehreren EU-Staaten weiter auf der Tagesordnung. Lisa Weiß über die schwierige Suche nach Gerechtigkeit in Italien. Die Themen aus Europa hat Andreas Noll für Sie sortiert. Kommen Sie gut durch den Tag.